Es geht weiter mit unserem zweiten Panel und zwar trägt es den Titel Communities als Mittel zur Partizipation. Das klang ja eben schon auch bei den Fragen an und ich begrüße ganz herzlich Jürgen Ertelt mit einem großen Applaus. Setzen Sie sich her. Christian Schicher. Ah ja. Hat Unterstützung mitgebracht. Philipp Sanke. Lale Akgün. Auch. Und Ingmar Hagemann. Hallo. Mikrofone sind hier. Ich gebe Ihnen schon mal das eine. So, und das tun wir hier hin. Wir teilen die uns dann gleich wieder. Vielleicht, ich schlage vor, da Sie am besten wissen, was am wichtigsten von Ihnen zu erfahren ist, dass wir kurz eine kleine Runde machen. Wirklich ganz kurz, zwei Sätze, wer Sie sind und was Sie machen. Das wäre ganz gut.
Okay, fange ich so an. Jürgen Ertelt, arbeite bei IAP, Fachstelle für internationale Jugendarbeit, bin dort tätig als Sozialpädagoge und Medienpädagoge, früher bei Jugend Online, jetzt bei YouthPart, muss man aufpassen, dass das mit dem TH gut rüberkommt und nicht alles nass macht. Das ist ein Projekt, was die Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft evaluiert und ich bin netzpolitisch sehr aktiv, bin Twitterer, bin bei Facebook, bin sehr gut recherchierbar, weil ich fast alles öffentlich mache, eine private Öffentlichkeit pflege und von daher kann man mich auch googeln, ohne bei Twitter zu sein, zum Beispiel.
Danke. Frau Akgün. Herr Ertelt, können Sie das Mikrofon weitergeben?
Ja, mein Name ist Lale Akgün. Ich bin vom Beruf Diplompsychologin und Psychotherapeutin und arbeite zurzeit in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen und bin dort zuständig für internationale Beziehungen und eine Weltpolitik. Und ich denke, dass ich in der Funktion auch hier sitze, weil wir genau nämlich das gemacht haben, wovon die Rede ist, zu sagen, wie können wir eigentlich das Netz nutzbar machen, um die Interessierten zu bestimmten Politiken zusammenzutrommeln und ihr Wissen auch nutzbar zu machen für die zukünftige Politik des Landes.
Vielen Dank, Herr Schicher.
Ja, Christian Schicher und die Studierenden bekommen wahrscheinlich alle noch Klausurnoten von mir, anders kann ich mir das nicht erklären.
Ach so,
plötzliche Sympathie, nein, also natürlich überhaupt nicht, das war ganz spontan. Ich bin Hochschullehrer an der Media Design Hochschule und beschäftige mich inhaltlich mit Fragen der Medienethik und der politischen Kommunikation.
Ja, Ingmar Hagemann von Campact. Ich bin von Haus Politikwissenschaftler, auch an der Universität Duisburg-Essen noch tätig. Forsche dort auch zu sozialen Bewegungen. Campact ist ja eine Plattform, die Online-Kampagnen organisiert und sozusagen das Versprechen mitträgt, halt, dass politischer Einfluss möglich ist über Online-Partizipation. Und dementsprechend bin ich sozusagen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Campaigning.
Herr Sanke.
Mein Name ist Philipp Sanke. Ich bin Referent bei der Landeszentrale für politische Bildung. Von Haus aus auch mal Politikwissenschaft studiert und ein bisschen Germanistik noch obendrauf, Medienwissenschaften und gerade der Bereich Medien ist besonders interessant, was den Bereich auch Partizipation angeht. Wir haben von der Landeszentrale unter anderem Videopodcast auch zum Thema E-Demokratie und gerade alles, was mit Demokratie zu tun hat, ist natürlich für die Landeszentrale von besonderer Bedeutung. Also alle Beteiligungsformen, wie sich das weiterentwickelt und gerade auch auf dem Gebiet der digitalen Medien.
Das ist schön, dass Sie gerade aufgehört haben, weil die erste Frage ist natürlich, welche Rolle spielen so die ganzen Möglichkeiten, die man hat an Interaktion im Internet für die Vermittlung von Politik und von Politikverständnis?
Die Vermittlung jetzt erstmal so, wenn man von der Informationsebene, große Rolle natürlich. Man kann sich noch nie, konnte man sich so gut informieren über die verschiedensten Standpunkte, über die verschiedensten Diskussionen. Noch nie war es so offen, so vielfältig, sich auch zu kontroversen Themen Informationen zu holen. Ob das bei den Beteiligungsmöglichkeiten letztlich auch der Fall ist, da wollen wir ja heute drüber sprechen. Aber was die Art und Weise, wie ich an Informationen herankomme, die ist nicht nur immer besser geworden, auch der Druck wird immer größer. Es gibt ja die Open-Data-Bewegung, die Open-Government-Bemühungen, wirklich auch die Schnittstellen zu öffnen, mehr Daten zugänglich zu machen, damit auch wiederum von Bürgern aus was damit getan werden kann, also Informationsdefizite da wegzukriegen. Und das ist insofern von der Seite Informationen sich zu holen und was damit anzufangen, das müssen dann die einzelnen Bürger und Bürgerinnen schon selber machen. Aber die Gelegenheiten, die man heutzutage hat, die finde ich eigentlich nichts weniger als faszinierend. Da hat sich unheimlich was getan.
Ändert sich dadurch durch diese Interaktionsmöglichkeiten auch die Teilnahme, die Teilhabe an politischen Prozessen? Können Sie, das ist eine Frage an alle, haben Sie da Erfahrungen? Oder ist es so, dass Leute, die sich für Politik interessieren, sich sowieso damit auseinandersetzen und die sich dafür nicht interessieren, für die macht es auch keinen Unterschied, ob sie jetzt da noch mehr Informationen zur Verfügung haben oder nicht. Gibt es da eine Veränderung?
Also ich fange nur kurz an und dann dürfen die anderen auch. Also ich denke, natürlich gibt es eine Veränderung, weil auch dort die Möglichkeiten dazugekommen sind. Jede Möglichkeit, sich über welche Online-Beteiligung von der Information, Interaktion, ob ich mich in einer Gruppe zusammenfinde und diskutiere, ob ich das in einem Forum mache, in einem elektronischen, was ich auch schon seit 15 Jahren kann, das kann ich nicht erst seit Facebook, oder ob ich bei einem Online-Bürgerhaushalt mich engagiere, mitmache, drauf gucke, was da passiert, wo ich mich einbringen kann, bei einer E-Petition mitmache, da sind die Möglichkeiten viel, viel mehr geworden. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, und da kommen wir bei Social Media jetzt bei dem Thema rein, wer im Social-Media-Bereich sich bewegt, wer dort gelernt hat, sich einzubringen, zu interagieren, selbst nicht nur zu konsumieren, sondern auch Sachen beizutragen, der ist auch auf einem guten Weg, in diesen Bereichen auch nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu tun, was beizutragen, nachzufragen, Informationen zu liefern, Sachen in Frage zu stellen auf diesen verschiedensten Plattformen, die es gibt. Und das ist eine recht schöne Entwicklung, weil die Demokratie braucht nun mal Leute, die sich kümmern, die anpacken, die sich nicht alles gefallen lassen. Sonst funktioniert nichts. Und als politisch Bildender bin ich da ganz froh, dass es die Sachen gibt. Ob sie optimal eingesetzt werden, ob da noch Entwicklungspotenzial gibt, da gibt es sicherlich noch einiges.
Herr Hagemann, Herr Ertelt. Ihr Mikrofon, sehen Sie da direkt? Genau, das ist ja.
Okay. Also was es noch nicht gibt, wir haben noch keine Beteiligungskultur, Regel das zu entwickeln. Also dafür, dass wir eben halt die Möglichkeiten haben, wie gerade genannt, so nach dem Motto, Internet hätten wir, was brauchen wir jetzt noch? Ja, Beteiligung. Es kommt nicht von alleine und verlangt vor allen Dingen auch, dass wir, glaube ich, da eine Bringschuld haben von denen, die nicht nur politische Bildner sind, sondern insgesamt aus der Verantwortung des Staates heraus, dass wir Informationen schon auch so bereitstellen, dass sie tatsächlich auch interpretierbar sind. Also Informationen selber holen, wie Sie gerade sagten, reicht nicht aus. Also wir müssen sie so aufbereiten, dass sie verständlich sind, dass man eine Basis hat, auf der man sich auch einbringen kann. Der Wunsch danach ist schon da. Also da gibt es auch schon wenigstens die ersten, leider noch viel zu wenigen Untersuchungen, die deutlich machen, Jugendliche gerade, aber auch Erwachsene möchten sich gerne beteiligen. Das möchten sie übers Internet machen, in ihren Social Networks. Sie möchten es vor allen Dingen kommunal machen. Das ist, finde ich, eine ganz interessante Dinge. Also schon, es muss erst was mit Ihnen zu tun haben. Also sind wir aufgefordert, doch die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Gestaltung der Möglichkeiten von Internet. Also das, was wir gerade in der Diskussion hatten, wo wir so eine Analyse gemacht haben, so sieht es aus und das wäre zu beklagen und das ist schwierig und das müssen wir noch anders machen. Ich denke, in dem Panel wäre es ganz günstig, wenn wir das entwerfen würden, wie wir es denn gestalten. Also nehmen wir mal die ganzen Voraussetzungen mit und sagen, so, das und das sind die Dinge, die wir aufstellen sollten, damit wir das Netz positiv, konstruktiv im Sinne einer sich fortschreitend entwickelnden Gesellschaft nutzen können.
Aber wenn Sie sagen, dass die Jugendlichen sich vor allem für Kommunalpolitik interessieren, dann ist es hier Beteiligung oder dann ist es ja im Netz nicht anders als in Anführungszeichen im wirklichen Leben. Auch im wirklichen Leben ist das Interesse an der kommunalen Gestaltung am höchsten, weil das vor der Haustür ist und die Menschen natürlich immer vor allem sich damit beschäftigen, was sie unmittelbar betrifft. Und das ist so ihr Ding. Und je weiter man wegkommt, desto weniger ist natürlich auch das Interesse ausgeprägt. Aber das ist auch eine Chance zu sehen, dass im Netz nichts anderes passiert als auch normal und dass man einmal schauen muss, wie können wir die Möglichkeiten, das Netz bietet, auch bereitstellen, damit die politische Partizipation gesteigert werden kann, damit die politische Partizipation wirklich auch wahrgenommen wird und die Bürger sich eben auch auf diesem Weg beteiligen können.
Herr Hagemann.
Ja, also ich habe jetzt mal die bundespolitische Perspektive und würde da, sagen wir mal, Ihre Meinung auch teilen, dass das Informationsangebot sicherlich extrem gestiegen ist und auch in der Breite, in der Qualität. Aber sagen wir mal, wenn wir mal genau darauf gucken, wo es ja den meisten Bürgern auch darum geht, nämlich signifikant Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungen, da wiederum würde ich sagen, haben wir noch ein erhebliches Defizit. Wir haben zwar natürlich die genannten E-Petitionen zum Beispiel, die halt Möglichkeiten offenstellen, aber unser Interesse ist ja letztlich, die faktischen Wirkungen dann halt mal zu diskutieren. Und hier würde ich sagen, ist das Portfolio an Möglichkeiten doch sehr begrenzt und erstens würde ich mal sagen, ausbaufähig. Und zweitens muss man dort, glaube ich, auch dann sagen, dass es hier dann auch mehr bedarf als nur den einzelnen interessierten Bürger, sondern wir brauchen dort halt, sagen wir mal, Fachorganisationen wie zum Beispiel Campact, das bereitstellt, die sozusagen Informationen dann auch aufbereitet, entsprechende Zugänge liefert. Und wir brauchen halt auch sozusagen dann ein, sagen wir mal, Möglichkeitsfenster. Also da ist es mir ein bisschen zu leicht zu sagen, einfach die Informationen sind da, jetzt partizipiert mal. Da muss man sozusagen noch mehr Voraussetzungen diskutieren.
Es ist doch schon eigenartig, dass man noch, es war noch nie so einfach, an Informationen zu kommen und trotzdem gehen aber Wahlbeteiligungen stetig nach wie vor zurück. Das heißt eigentlich, das haben wir gerade eben auch gehört, es kommen so viele Informationen, prassen auf einen ein, dieses Signal-to-Noise-Ratio wird immer unüberschaubarer. Das heißt, eigentlich werden doch eher dann unpolitischer, oder nicht?
Also überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich denke, das, was gesagt worden ist, trifft genau den Punkt. Also wir haben eine Politikerverdrossenheit, wir haben auch eine Parteienverdrossenheit. Aber das, was Sie angesprochen haben, also konkrete Projekte, ich denke Stuttgart 21 ist ein schönes Beispiel, wo wir jetzt erstmalig in Baden-Württemberg eine Volksbefragung hatten, das ist schon sensationell. Also ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und diese Organisation, also der Gegenbewegung, der Öffentlichkeit, hat sich natürlich sehr massiv übers Internet auch herausgebildet. Also ich denke, das sind die Foren, dass es entwickelt wird. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass der Staat oder irgendjemand was zur Verfügung stellen muss. Ich glaube, die Nutzer sind schon in der Lage, das auch eigenständig zu machen und sich zu artikulieren und neue Formen von Gemeinschaften zu schaffen. Also ich denke, da muss man einfach differenzieren. Die Wahlbeteiligung nimmt zurück, aber das zeigt offensichtlich, dass die etablierten Parteien nicht die Angebote haben, die speziell auch Jugendliche wahrnehmen. Also das ist ja nun ein sehr deutliches Zeichen, dass da gerade in diesem Bereich der Erstwähler die Möglichkeiten gar nicht ausgeschöpft werden. Also insofern scheint es da neue Foren zu geben, um zu partizipieren.
Das heißt, Social Media fängt dann im Grunde die ganzen Politikverdrossenen auf?
Ja, in Teilen sicherlich.
Gibt es da auch so eine Art von neue Form von Bürgergesellschaft, die sich durch Social Media entwickelt oder ausbildet? Gerade eben haben Sie Stuttgart angesprochen, was ja auch zum großen Teil, die konnten sich ja erst formieren dadurch, dass sie eben sich so vernetzt haben auch. Oder wäre das auch so passiert, wenn es diese ganzen Social-Media-Angebote nicht gegeben hätte?
Also es wäre zumindest erheblich umständlicher gewesen, das zu organisieren in Form von Flugblättern, Plakaten und ähnlichem mehr. Also die technischen Voraussetzungen sind ja da, dass Sie quasi in Echtzeit ohne Kosten sammelartig Dinge publizieren können und verbreiten können, die ja auch von den klassischen Medien wahrgenommen werden. Also wenn ich mir Nachrichten anschaue, wo permanent irgendwelche YouTube-Videos gezeigt werden, auch bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern, ist es schon bemerkenswert, dass nicht die eigenen Journalisten da Dinge zur Verfügung stellen, sondern dass vielleicht aus Hilflosigkeit, aber vielleicht auch einfach, weil es wirklich interessant ist, da Foren beachtet werden, die sich tatsächlich aus der Bürgergesellschaft entwickeln.
Frau Acken.
Nochmal vielleicht ein Wort zu den klassischen Parteien oder zur klassischen Politik. Ich glaube, dass die klassischen Parteien das Problem schon erkannt haben, dass man eben anders auf die Bürger zugehen muss, dass man mehr Transparenz zeigen muss und dass man auch die Menschen vor allem bei ihren Interessen abholen muss. Ich sitze ja, weil ich diese Geschichte gemacht habe, Open Government für die Staatskanzlei im Bereich eine Weltpolitik. Da war zum Beispiel für uns wichtig zu sagen, so, wir wollen eine neue Strategie entwickeln. Das wollen wir aber nicht im Kämmerlein machen. 5 Experten setzen sich hin und schreiben dann eine Weltstrategie, sondern wer interessiert sich für diese Fragen? Wer ist dabei? Wer würde mitmachen? Und wir gehen online und versuchen, die Community zu bekommen. Und ich habe festgestellt im Laufe der Wochen, als wir online waren, das hat sich rumgesprochen und auf einmal hatten wir wirklich ganz viele Beiträge und seriöse, was ich ganz spannend fand. Das ist vielleicht nochmal eine wichtige Erfahrung. Uns wird ja im Vorfeld gesagt, oh Gott, wenn ihr jetzt online geht und macht eine Seite und fragt die Leute, was wollt ihr eigentlich, wie soll die neue Eine Weltstrategie aussehen, was ist wichtig, welche Themen wollt ihr setzen und so weiter, da wird nur Müll landen, da werden alle möglichen Bekloppten bei euch reinschreiben, Pustekuchen. Von den ganzen Beiträgen, also es waren wirklich über 10.000 Beiträge, waren vielleicht 5 oder 6, wo man sagen könnte, da hat sich einer verirrt. Und das ist auch hochinteressant. Also das gezielte, bei meinen gezielten Themensetzungen und gezielter auch Pflege der Seite und gezielter Kommunikation ist durchaus möglich ist, ganz seriös mit den Leuten zu diskutieren und ganz seriöse Ergebnisse auch zu bekommen. Ich fand die Ergebnisse auch beeindruckend. Das ist kein Thema, Spezialthema, aber wichtig war für mich festzuhalten, all die Befürchtungen, die vorher geunkt worden sind, sind nicht eingetreten, sondern die Seite wurde sehr seriös und relativ ich sag mal, wissenschaftlich im Sinne von, es soll ja auch nicht wissenschaftlich, aber wissenschaftlich haben sie auch drauf zu Wort gemeldet, aber wichtig war zu sehen, wenn man offen ist, dann kommt was zurück.
Vielleicht Herr Ertelt und bevor wir weiter diskutieren, noch eine Frage. Bei dieser Seite, die Sie gemacht haben, schaffen Sie es auch dann sozusagen jetzt die Ergebnisse, die da erzielt worden sind, weiter transparent an die Benutzer zurückzugeben, sodass sie auch sehen, ja, das hat was gebracht, dass ich da mitgemacht habe, oder versagt das jetzt so ein bisschen dann?
Nein, nein, auf keinen Fall. Die Seite bleibt. Die Ergebnisse werden natürlich, sind ausgewertet worden, stehen auf der Seite, sind jederzeit wieder abrufbar. Wir sind gerade dabei, die Strategie zu erarbeiten. Jeder Schritt, den wir machen, kommt wieder auf die Seite. Und ich denke, die Seite sollte auch in Zukunft bleiben, damit man eben auch eine Seite des Austausches hat mit der Community, jetzt der eine Weltpolitik. Und das finde ich wichtig. Also das geht natürlich nicht. Dann glaube ich, wird die Enttäuschung größer, wenn man auf einmal eine Seite aufmacht, Informationen abruft und dann nach 10 Wochen sagt, danke, es war's, wir brauchen euch nicht mehr. Sondern es muss schon genauso weitergehen, dass man sagt, wir möchten auch, dass ihr unsere Politik mitverfolgt jetzt.
Herr Ertelt.
Das wäre auch der richtige Weg, den ich auch ansetzen würde. Es muss eine Wirksamkeit, muss deutlich sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also nur versprechen, ihr könnt mitmachen, ohne dass auch sichtbar ist, es zieht zumindest in die Diskussion der repräsentativen Demokratie ein, dann wird auch niemand motiviert sein, das zu tun. Das andere, was ich noch aufgreifen möchte, ist nochmal der Hinweis auf die öffentlichen Daten. Ich denke schon, dass der Staat in der Pflicht ist, öffentliche Daten auch so zugänglich zu machen, dass sie verstehbar sind. Dafür sind die Techniken vorhanden und es macht auch leichter, dann solche Beteiligungsprozesse auch gut informiert mit einem fundierten Meinungsbild auch angehen zu können. Die Politikerverdrossenheit würde ich auch nochmal aufgreifen, weil nämlich viele reagieren eigentlich jetzt erst auch von den anderen Parteien deswegen, weil die Piraten solche Erfolge gerade in Berlin, aber auch in den entsprechenden Hochrechnungen für die anderen Bundesländer geschafft haben, also Einzug ins Abgeordnetenhaus. Seitdem ist auch all das, was bisher im Parteiprogramm der Piraten nur war, nun neuerdings auch Politik, zum Beispiel bei den Grünen, wie gestern beschlossen, Transparenz, Beteiligung und. Ich finde das sehr super, weil das sollte ja eigentlich nur auch die Wirkung sein des Ganzen. Das muss man nur schauen, dass das eben halt auch so konstruktiv angepackt wird, dass es auch stattfindet. Und ich denke, als Vertreter von Newspart, dass es gerade wichtig wäre, Jugendliche dann auch das Mitmischen begleitend zu vermitteln. Und das ist eine Herausforderung, finde ich, die gut auch beim Medienpass Niederschlag finden sollte. Das Lernen von sich einbringen, das Lernen von Partizipation ist ein Stück der Medienkompetenz, die wir heute brauchen.
Mhm. Dazu gehört, glaube ich, auch, und es geht an viele Journalisten, wenn die zum Beispiel YouTube-Videos zeigen, dann sehe ich oft Quelle Internet. Und dann denke ich, ah ja. Und dann ist Quelle YouTube, das ist auch so, das ist ja nicht wirklich eine Quellenangabe, sondern das ist einfach nur so, da habe ich es her, mir rauskopiert. Das ist, ja.
Ja, gleich dazu, weil das ist ja auch die Möglichkeit, dass Journalisten sich neu erfinden. Ich meine jetzt nicht die Verlagsjournalisten, sondern die, die eben halt tatsächlich journalistische Arbeit leisten wollen, auch in Zeiten veränderter Medien. Die hätten jetzt doch die Möglichkeit, genau diese Prozesse zu begleiten, sich also mehr auch als Moderator von Informationsflüssen zu verstehen, Voraussetzungen zu schaffen, dass Beteiligung möglich ist. Weil sie wären diejenigen, die zusammenfassen können und kommentieren können und vielleicht dann auch interpretieren können, was Rückmeldung ist aus solchen Beteiligungsplattformen. Aber scheinbar gibt es noch nicht das interessierte Engagement. Oder es ist eben halt auch ein Problem in der Ausbildung von Journalisten, was ich vermute.
Und natürlich auch Respekt und Angst.
Ja, und was Journalisten Angst machen und wo Journalisten vor Angst haben, da muss man natürlich auch selber, ist man ja in keiner anderen Situation. Gerade wenn ich mich jetzt politisch beteiligen will, wenn ich sage, oh, hier habe ich eine Möglichkeit, hier kann ich mich einbringen, hier kann ich mich informieren und dann informiert was sagen, da muss ich erstmal Quellenkritik betreiben können. Was habe ich denn überhaupt für eine Quelle, auf die ich mich beziehe? Sind das eigene Erfahrungen? Wer hat das geschrieben? Wer steckt dahinter? Wer hat denn das YouTube-Video gemacht? Es gab gerade im Bereich YouTube, gab es wunderschöne Entdeckungen, dass im Bereich arabischer Frühling oder auch bei afrikanischen Sachen wurden Videos gezeigt, wurde gesagt, das ist jetzt eine Aufnahme von dort und dort, stellte sich später heraus, die war gar nicht aus dem Jahr, das war eine frühere Aufnahme. Also die Quelle zu beurteilen, sich da eine Kompetenz anzueignen, über was rede ich hier und auch dann bei so einer politischen Online-Konsultation mitzumachen. Wie funktioniert die denn? Was ist das für eine Plattform? Wo muss ich da was reintragen? Was, mit wem rede ich da? Sich so einen Überblick zu verschaffen, das ist alles gar nicht so einfach. Es gibt niederschwellige Angebote, so dieses One-Click, ich stimme irgendeiner Sache zu, mache eine Online-Petition oder einmal klicken oder Namen eintragen, bin ich dabei. Und dann gibt es Sachen, die wahnsinnig kompliziert sind, die es auch sein müssen, weil es um komplexe Themen geht. Da reicht es nicht mehr mit einem Klick. Und das ist dann auch die Aufgabe dann auch von uns, politische Bildung, so ein bisschen zu informieren, was gibt es eigentlich für Plattformen, was brauche ich dafür, um da mitmachen zu können, wie ist die Etikette hier, wie ist sie da, wie ist die Informationslage, also diese Orientierungsarbeit, die man selber leisten muss, da kann man so ein bisschen Hilfestellung geben, aber es ist nicht einfach, es ist auch gleichzeitig, manche sagen ja auch, die Beteiligungsmöglichkeiten, mehr Experten ranzubekommen, die auch da mitdiskutieren und die können von überall herkommen, ist heutzutage wichtig. Wir können gar nicht mehr ohne. Wir müssen diese Beteiligungsform nutzen, um Probleme wie Klimawandel, Finanzkrise und sowas überhaupt in den Griff kriegen zu können. Und dass da diese partizipativen Möglichkeiten, die weit über Social Media hinausgehen, vielleicht sogar ein möglicher Lösungsweg sind.
Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, es gibt Dinge, die sind ganz simpel, einfach. Da kann man mit einem Klick abstimmen. Es gibt aber auch Themen, die sind komplizierter. Gibt es irgendwo eine Grenze, wo man sagen kann, ab da macht eine Online-Partizipation überhaupt keinen Sinn mehr? Oder kann man das so gar nicht sagen? Auch eine Frage an alle.
Also ich würde das immer als Prozess sehen und nicht sozusagen zum Beispiel jetzt dieses eine Unterschreiben einer Online-Petition alleinstehend sehen, sondern in einem Prozess, der einerseits, wenn wir mal anschauen, wer da unterschreibt, das halt vielleicht auch als einen ersten Schritt betrachten. Also sagen wir mal, potenzielle Politisierung auch von Menschen, die vielleicht vorher nicht politisiert waren, kann geschehen durch halt niederschwellige Angebote. Also das heißt, auf den Bürger bezogen haben wir dort halt die Möglichkeit sozusagen dann auch etwas zu eröffnen. Und auch auf den politischen Prozess bezogen ist eine Petition unterschreiben natürlich erstmal nicht hinreichend. Außer wir haben jetzt eine Petition, die wirklich halt ein Thema komplett neu aufknüpft, was man halt, sagen wir mal, ein- oder zweimal pro Jahr hat. Dann hat man so einen Effekt, wo die Medien natürlich dann auch die klassischen Medien berichten und dann hat sich eine gewisse Dynamik entwickelt. Aber eine normale Petition alleine ist erstmal halt relativ wirkungslos. Es benötigt halt hier sozusagen weitere Schritte, um sozusagen so eine Artikulation, die sich online halt dann irgendwie manifestiert, auch in den politischen Raum zu tragen. Und der politische Raum, da muss man halt, glaube ich, schon relativ klar sagen, der ist erstmal nicht klassischer Social-Media-Raum, sondern der politische Raum ist halt, sagen wir mal, die Berliner Republik mit Berichterstattung drumherum, mit Institutionen, mit Ereignissen, mit symbolischen Ritualen und dort müssen halt dann Protestereignisse auch stattfinden, um halt sozusagen diese Petition dahin zu bringen, wo halt auch politische Wirksamkeit entfacht werden kann. Entsprechend würde ich halt in beiden Fällen, sowohl persönlich als auch auf dem politischen Prozess halt sagen, es gibt wirklich dann so eine Abfolge von verschiedenen Partizipationsschwellen und Ereignissen. Und wenn das zusammenkommt, dann kann auch politische Partizipation im Netz erfolgreich sein. Alleine stehend würde ich sagen, halt sieht sehr schwierig aus.
Also ich finde, Gutenplanken ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also es war ein klassischer Wissenschaftler, der eine Rezension geschrieben hat, der gemerkt hat, da ist irgendwas mit dieser Doktorarbeit nicht in Ordnung. Daraufhin hat sich dieses Gutenplank-System entwickelt, wo Leute ehrenamtlich...
Weiß jeder, was damit gemeint ist?
Gut. Ja, der Mann ist ja gerade bei seinem Comeback.
Ja, man muss trotzdem mal nachfragen.
Neue Frisur, keine Brille, völlig neuer Mensch. Ist jetzt wieder unterwegs. Und hat zugenommen, ja. Also die wichtigen Details erfahren Sie heute hier. Also auf jeden Fall ist er wieder da. Aber entscheidend ist natürlich, wie hat sich das Ganze entwickelt. Es gab eine Rezension, es gab dann im Internet tatsächlich eine Form von Bürgerbewegung. Das hat sich ja nicht nur auf ihn fokussiert, sondern es hat sich natürlich auch auf andere Politiker fokussiert, dass da parteipolitische Interessen vielleicht eine Rolle gespielt haben, weil in erster Linie vor allen Dingen auch FDP-Politiker und CDU-Politiker da waren und sich hinterher herausgestellt hat, dass der Mensch, der Veroni-Plack gemacht hat, ein bisschen was mit der SPD zu tun hatte. Das räume ich alles ein. Aber es war insgesamt einfach eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass zunächst einmal festgestellt worden ist, da hat es Manipulationen gegeben. Und dann kamen die Journalisten und haben das entsprechend eingeordnet, haben das kommentiert. Dann wurde das auch wieder von Wissenschaftlern begleitet. Und dann schließt sich eigentlich der Kreis. Also ich denke, wenn man da letztendlich zusammenarbeitet zwischen traditionellen Medien, zwischen klassischen Medien, einer Form von Bürgerbewegung und dann eine entsprechende Einordnung durch Journalismus und Wissenschaft erlebt, dann finde ich das sehr positiv.
Ja, Fragen.
Sie haben gefragt, ob eigentlich in allen Bereichen Bürgerbeteiligung möglich wäre. Ich glaube ja, weil ich glaube, in der Bevölkerung ist eigentlich zu allen Bereichen Wissen da, Fachwissen da, Möglichkeiten des Austausches sind da. Man muss einfach nicht dann eben global sagen, wir reden über Politik, sondern immer wieder runterbrechen auf bestimmte Themenbereiche und da kommt was zusammen. Und wenn ich mir so manchmal die Leserbriefe in den Zeitungen anschaue, die ja nur abgedruckt sind, aber wo keine Reaktion darauf möglich ist oder wo eben auch keine Kommunikation untereinander, da sehe ich manchmal so viel auch an wirklich klaren Gedanken und an Möglichkeiten, dann ist es schade, dass der jetzt nicht in einer Community ist mit seinem Leserbrief. Der könnte jetzt wirklich was bewegen, könnte Leute noch ansprechen, könnte also auch einiges erreichen. So ist der Brief nur in der Zeitung abgedruckt. Ich lese es, andere lesen es auch, aber der Brief hat keine Auswirkungen. Und das genau diesen Brief dann zum Leben zu bringen, also diesen Brief auch dann zum Leben zu erwecken, das ist doch wäre die Aufgabe einer politischen Plattform.
Aber könnte es dann nicht viel zu kleinteilig werden, mit der Folge, dass man Reformen gar nicht mehr durchsetzen kann, weil es so viele verschiedene Aspekte gibt, die besprochen werden und die abgestimmt werden müssen? Hebelt das nicht so den normalen Prozess, den wir halt kennen, mit ich wähle meinen Vertreter in meinem Wahlkreis und so geht es immer weiter, wird das nicht ausgehebelt dann?
Das ist interessant, weil genau diese Problematik, die stellen sich zum Beispiel auch die neueren Beteiligungsformen im Internet, die unter Liquid Democracy und Ähnlichem gefasst werden, diese flüssige Demokratie. So ein Zwischending zwischen der repräsentativen, die wir kennen mit den entsandten Vertretern und einer direktdemokratischen Befragung, wie wir es jetzt gerade bei Stuttgart 21 hatten. Und dieses weite Feld dazwischen, weil beides, die Wahl und die Volksbefragung, kann ja nicht so häufig stattfinden, auch nicht bei kleineren Problemen. Und so ein Prinzip wie Liquid Democracy, das besagt, ich habe Experten zu bestimmten Thema. Leute arbeiten zusammen an einem bestimmten Bereich und oder man delegiert seine Stimme, die man zu einer bestimmten Sache hat, einer anderen Person, die man vertraut. Das ist ähnlich wie bei Social Media. Mein Freund, der kann das, der soll da mal mit für mich abstimmen. Das heißt, es werden so Zwischenformen gesucht, bei denen die elektronischen Partizipationsformen helfen, sowas genau zu organisieren. Dass man nicht so kleinteilig wird, dass man ein bisschen delegieren kann. Ob das alles so funktioniert von dem Konzept her, aber genau dieser Frage widmen sich diese Sachen. Nun muss man sagen, dass das eben auch wiederum nicht so einfach ist. Dann gibt es eine Software-Adhocracy für, die wiederum auch relativ komplex ist. Da muss man sich einarbeiten und da muss man sich so eine richtige, wird ja immer von Medienkompetenz gesprochen, Demokratiekompetenz, da möchte ich schon fast eine Partizipationskompetenz erarbeiten, weil auch diese Geräte kompliziert sind. Also diese Software ist alles, es ist eine Gewöhnung, man muss anders denken. Und da sind vielleicht dann auch die Grenzen, hatten Sie auch gefragt nach der E-Partizipation, wo hört sie auf, wo fängt sie an? Es ist sicherlich nicht was für alle. Es sind auch manchmal komplizierte Strukturen und es ist aber, ich glaube, die wird nie ersetzen, alle anderen Sachen, sondern es steht neben allen anderen Beteiligungsformen. Es gibt ja alle möglichen Arbeiten, sich in NGOs zu beschäftigen, in Bürgerinitiativen. Das hat ja alles nicht aufgehört, das gibt es ja noch. Und die machen ja auch Druck, die ändern ja auch was. Das andere kommt hinzu. Vielleicht für eine bestimmte Zielgruppe, die ja auch gut damit umgehen kann.
Herr Schicher und dann Herr Ertelt.
Ja, es gibt nur ein kleines Problem mit allem, was mit dem Internet zu tun hat. Das ist nämlich, dass das Impressum irgendwie fehlt. Das mag trivial klingen, aber ich denke, da sind eine ganze Reihe von Problemen. Wir haben ja eben über das Thema Bildmanipulation schon mal kurz gesprochen. Im Internet ist es wesentlich gravierender. Ich kann alle möglichen Identitäten annehmen, ich kann alle möglichen Namen annehmen. Es wurde beispielsweise im Namen von Franz Müntefering, die Eltern werden sich erinnern, der war mal SPD-Parteivorsitzender, ist inzwischen über 70, mal so eine Twitterei gestartet. startet, da wusste Herr Müntefering nichts von. Also das sind alles solche Entwicklungen, die sind hochgradig problematisch, und wenn irgendwas ein Verschwörungsforum ist, dann ist das das Internet. Und wenn ich eine klassische Tageszeitung lese und ich weiß, dass ein Herr Leindecker oder Herr Prantl etwas geschrieben hat, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich dem trauen kann und dass das entsprechend eingeordnet wird. Ich will also nur auf diese Problematik hinweisen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne darauf hinweisen, dass es gute Gründe gibt, Dinge nicht öffentlich zu machen. Zum Beispiel Koalitionsverhandlungen. Was die Piratenpartei im Moment macht, finde ich ja einerseits unheimlich spannend, und ich finde es auch klasse, wenn man öffentlich sieht, wie die sich da bekebbeln und streiten. Die Frage ist nur, wie konstruktiv ist sowas? Es muss immer Foren geben, nicht öffentliche Bereiche, wo man tatsächlich Politik macht, und es geht jetzt nicht darum, dass man alles nur für die Galerie macht und permanent quasi wie wir hier auf dem Podium sitzt und versucht, hier möglichst gut rüberzukommen. Also da denke ich, könnte man keine konstruktive Politik machen, sondern es muss eben auch nicht öffentliche Foren geben, die natürlich dann entsprechend transparent kommuniziert werden.
Herr Ertelt. Das kann ja jede Partei für sich selber handhaben, wie sie gerne möchte, ob sie gerne öffentlich tagt und Koalitionsvereinbarungen trifft oder nicht. Ich denke aber, dass der Druck wachsen wird, sich öffentlich zu orientieren. Und das ist eigentlich das, was ich erwarte von Partizipationsmöglichkeiten, von Konsultationen auch, dass einfach Politiker auch instand gesetzt werden durch Expertinnen, und das können auch die Bürgerinnen sein. Was ist zu dem Thema noch alles zu beachten? Und sich dann ein Bild schaffen, ein Meinungsbild. Mehr kann, denke ich, das auch gar nicht leisten, und auch mehr sollte man nicht versprechen, und damit dann eben halt in Verhandlungen ziehen. Und ich glaube schon, dass eben halt Crowdsourcing, das wäre das Stichwort, man sehr, sehr viele Menschen mitnehmen kann mit ihren Erfahrungen, mit ihren Bewertungen, auch mit ihren Befürchtungen, um im politischen Prozess Dinge zu begleiten. Und ich glaube, dass das ein Zukunftsmodell ist. Also Liquid Democracy, von Ihnen jetzt gerade so dargestellt, das ist noch was holprig, das stimmt, ja, Software ist überhaupt nicht geschmeidig in dem Zusammenhang. Aber das lohnt doch, darin zu investieren. Also weil vom Konstrukt her ist es schon ein Ding, was funktionieren kann, und andere Parteien probieren es auch aus, nicht nur die Piraten. Und ich denke, weil es eine Open-Source-Software ist, es gibt diesen Verein Liquid Democracy, der sowohl Autocracy als eben halt auch das Gegenmodell Liquid Feedback mit auf den Weg bringt, dass öffentliche Gelder da einfach auch mal angepackt werden sollten, um den Programmierern ein bisschen mehr Geld zu geben, dass sie das Ding eben halt auch so zustande bringen, dass wir es besser nutzen können. Unser Projekt wird das tun. Also mit Blick darauf, wie weit kann man diese Software auch Adhocracy geschmeidiger machen, dass Jugendliche sich einbringen können. Machen wir das gemeinsam mit dem Landesjugendring Niedersachsen, die zum Beispiel auch Adhocracy als Liquid Democracy Software schon einsetzen in Abstimmungsprozessen innerhalb ihres Landesjugendrings. Mhm. Und ich finde, auf dem Wege kann man Menschen mitnehmen, dass sie auch in allen Fragen, auch in allen politischen Fragen, dann in der Lage sind, sich politisch zu äußern, eine Meinung zu vertreten.
Wenn jeder jetzt über Social Media seine eigene Aktion starten kann, und jeder hat ein Anliegen und kann dann die Like-Buttons drücken lassen, braucht man dann noch NGOs oder andere Organisationen, die üblicherweise diese Aktion geleitet haben und gestartet haben?
Ja, das ist wahrscheinlich meine Frage. Ne?
Ich habe gesehen, dass Sie das Mikrofon in die Hand genommen haben.
Ja, ich denke, ich kann bei Ihnen gleich ansetzen. Und zwar, mir ist der Begriff der Beteiligung, der natürlich immer gerne benutzt wird, ein Stück weit zu positiv und deckt sich nicht mit dem, was ich zumindest beobachte. Natürlich gibt es an vielen Orten Angebote zur Beteiligung, aber auch viele dieser Beteiligungsmöglichkeiten sind halt eher sozusagen eher so in Richtung Beratschlagen, mal eine Meinung kundtun. Es stellt sich da die Frage halt, ob sozusagen eine Meinung artikulieren, dafür auch ein Forum zu geben, also sozusagen ein erweitertes Expertenforum halt zu bilden, auch gleichzeitig dann halt politischer Einfluss ist. Und das negiert so ein Stück weit natürlich die konflikthafte Dimension des Politischen. Das heißt, hier wird sozusagen Politik versucht, sozusagen auf Experten beziehungsweise jeder darf mal mitreden zu reduzieren, und es wird ein Stück weit negiert, dass halt Politik sozusagen ausgetragen werden muss, dass sich Meinungen, dass sich bestimmte Positionen gruppieren müssen, zusammentragen müssen und dann auch aufeinandertreffen müssen. Und da würde ich halt sagen, das ist zum Beispiel eine Kernaufgabe von NGOs, dass sie halt ein Stück weit diese Mobilisierungstätigkeit, dieses Zuspitzen auf die Agenda setzen, dass sie halt dann auch sozusagen diese Konflikte in den Vordergrund rücken und sagen, nein, hier gibt es einfach Meinungen, auch wenn die alle gehört wurden, die auch in irgendeiner Weise halt wahrgenommen und umgesetzt werden müssen, dass es nicht hinreichend ist, nur dass diese Meinungen irgendwie präsent waren.
Dass sich sozusagen das materialisiert und dann ins echte Leben reingetragen wird.
Also da würde ich gerne was zu sagen. Das widerspricht sich nicht, was Sie gesagt haben einander. Wir haben ja gerade diese Erfahrung frisch gemacht mit unserer Online-Konsultation. Zum einen haben sich auch, wurde auch tüchtig innerhalb der Community um die richtigen Positionen gestritten. Aber wir haben auch zum Beispiel uns die Mühe gemacht, die eifrigsten User mal einzuladen, die Staatskanzlei, und mit denen dann offline zu diskutieren. Denn das finde ich genauso wichtig, das natürlich nicht da stehen zu lassen, sondern auch zu sagen, so wir gestalten Politik in der Staatskanzlei, also sind die eifrigsten User auch eingeladen und müssen nochmal ihre Thesen auch mal mit uns diskutieren. Was ich auch ganz lustig finde, einige ältere Kollegen hatten natürlich Schwierigkeiten am Anfang, wenn sich Leute mit Schmetterling oder Dr. Hook registrieren oder der Einäugige, der Einarmige und so weiter. War natürlich ein bisschen strange für einige, was soll das werden? Aber manchmal haben, und wir haben dann einige eingeladen und siehe da, hinter dem Pseudonym versteckten sich sehr seriöse und sehr kluge Köpfe. Auch eine wichtige Erfahrung, die man erstmal machen muss. Und was ich auch nochmal ganz wichtig gesehen, ja, muss man erstmal machen. Ja, also was soll ich denn wissen, wer hinter dem Schmetterling steckt? Und dann kommt der Schmetterling und der war gar kein Schmetterling. Nein, war ein ausgewachsener Mann. Der Witz ist natürlich auch, wir haben auch nochmal eine Offline, also auch mal zu gucken, was erzählen die Leute? Ist das ernst zu nehmen? Wir haben da nochmal 50 Experten offline angefragt, also um ihre Meinung. Und siehe da, sehr viel Übereinstimmung zwischen dem, was online kommt, von den Usern und den Offline-Experten, wo man eben nicht als Schmetterling angefragt oder als Schmetterling antworten konnte, sondern schon als Doktor so und so. Also das zeigt mir eigentlich, ist ein Potenzial da in der Bevölkerung. Das Potenzial muss gesehen werden, muss mitgenommen werden. Wie man es moderiert, wie man es mitnimmt, das ist jetzt die große Herausforderung der Politik.
Ja, nur zwei Sätze. Ja. Also ich glaube, grundsätzlich das Potenzial, da sind wir uns alle einig. Die Frage ist halt wirklich, ob bei den wirklich politischen Entscheidungen, also die sozusagen im Kern auch des Politischen stehen, ob da halt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich solche Dialogforen dann auch wirklich eine Entscheidung übersetzt werden oder ob es da nicht sozusagen zwei parallel liegende Strukturen gibt, nämlich einerseits halt die Debattenstruktur, die dann sozusagen auch Social Media erweitert wird es werden ja an allen Ecken und Enden auch von öffentlicher Seite aus solche Strukturen ausgebaut und ich sehe bisher nicht in den wirklich relevanten, also materiellen politischen Fragen, dass das dann auch einen signifikanten Effekt darauf hat, dass politische Entscheidungen sich verändern, sondern hier sehe ich immer noch die Dynamik halt primär von klassischen Machtstrukturen, das heißt also normale Politik. Und dieser Übersetzungsmodus, der fehlt mir bisher noch.
Herr Sanke. Also direkt dazu, ich denke, Stuttgart 21 ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Weil wenn man dann rein nach der Bürgerbeteiligungsprozessen gegangen wäre, ohne die Volksbefragung jetzt hinterher zu machen, hätte man ja denken können, okay, alle, die sich daran beteiligt haben, sind in der Mehrheit dafür, dass das jetzt nicht gemacht werden soll. Und dieses aber 1:1 dann überzutragen auf eine Entscheidung, ist natürlich ein Problem in der repräsentativen Demokratie, beziehungsweise eine, die auch Volksentscheide ermöglicht. Das heißt, es muss ja eigentlich auch noch, wenn man sagt, so etwas soll einfließen, umgesetzt werden, letztendlich muss die Mehrheit entscheiden, ob das umgesetzt wird und nicht eine Minderheit. Und dann kommen wir auch nämlich zu dem Problemfall bei solchen Beteiligungsformen. Es gibt ja auch Möglichkeiten der Manipulation, leider Gottes. Es gibt Cheating. Es gibt, habt schon Lobbyverbände gesagt, die sagen, aha, wenn da und da das diskutiert wird, dann rufen wir mal alle unsere Mitglieder zusammen, die gehen dann mal schön rein in die Beteiligungsplattform und drücken dann ihre Meinung durch. Also man muss mit diesen Techniken, muss man auch aufpassen, wie man damit umgeht. Und bevor man von der Konsultation zum tatsächlichen Beeinflussung der Entscheidung kommt, da gibt es noch so ein paar Sicherheitsschranken, denke ich, die in unser aller Interesse eingezogen werden sollten, dass das nicht gleich übertragen wird. Obwohl, ich denke, was bei solchen Online-Konsultationen, die es ja zum Teil noch sind, unheimlich wichtig ist, dass dort eine Transparenz in dem Sinne führt, dass man halt auch Lobbyvertreter dann rausfiltern kann. Das heißt, man muss schon hinterfragen können, Wer beteiligt sich da? Vielleicht sahen die Leute ja auch was von sich, und man muss vor allem die Teilnehmer von solchen Foren ernst nehmen. Das heißt, wenn jemand eine Frage stellt, eine These aufstellt, muss das auch beantwortet werden. Es muss transparent werden. Hier wird nicht nur einer abgeholt, der darf jetzt mal ein bisschen Schmuck machen, sondern das, was der hier reinträgt, wird ernst genommen und das fließt irgendwo auch rein. Und wenn ich sage, nee, das können wir nicht umsetzen, dann sollte es vielleicht auch begründet werden. Also das ist eine Form, nicht nur, dass da was reinfließt und ihr dürft jetzt alle mitmachen, ihr dürft alle sagen, was ihr tut, aber wir ignorieren es. Das kann ja sein, dass man es ignorieren muss, weil es nicht mehrheitsfähig ist, aber dann bitte schön begründen und auch mit Sachargumenten die Leute ernst nehmen. Denn nur wenn sie ernst genommen werden in so einem Beteiligungsprozess, kommen sie auch wieder und bringen ihr Expertenwissen mit. Und vielleicht, so deswegen Liquid Democracy, vielleicht gibt es ja in naher Zukunft auch Beteiligungsformen, wo über das Ernst genommen hinaus, über Delegated Voting, über andere Sachen dann auch eine Repräsentativität hergestellt wird und tatsächlich, in der Piratenpartei ist es ja schon so, das Ganze nicht auf dem Konsultationsniveau verharrt, sondern richtig in die Beschlussfassung dann mit reingeht.
Es hat bisher noch so ein bisschen den Eindruck von, auch wenn es abwertend klingt, eher eine Spielerei, aber noch nichts Ernstzunehmendes, also zumindest aus Politikerperspektive ernstzunehmend.
Also es wird immer dann eine Spielerei, wenn es so als moderne Fassade, wir müssen jetzt online was machen, Social Media, toll, wir müssen da irgendwie modern wirken und die Leute beteiligen, aber wir wollen es nicht wirklich. Also wenn das rauskommt bei der Sache, dann ist es ganz schlecht, dann wird es auch als Spielerei abgewertet. Nee, ich glaube, es wird dann funktionieren, es muss funktionieren, es sollte funktionieren, wenn es ernst genommen wird, wenn wirklich ganz ernsthaft darauf reagiert wird, wenn natürlich die Trolle ich war auch mal Moderator im Forum, es gibt Trolle, die wollen nur Ärger machen, das ist vollkommen klar, gibt es überall. Aber wenn man die Leute, es gibt unheimlich viele, die sich ernst beteiligen und die auch ein Potenzial reingeben, das muss man fördern, schöpfen, nutzen und auch zurückgeben. Wir hatten ja, Ibrahim Efsan hat das mit den online, diesen Pokalen, diesen schönen, die man bekommt. Es ist wie ein Pokal, wenn irgendein Beitrag, der man selber geleistet hat in der Diskussion, dann in einem Endpapier drinsteht und wo vielleicht auch der eigene Name. Das ist wie ein Pokal, das ist Motivation. Dann mache ich das nochmal, wenn ich merke, ah, das ist wahrgenommen worden, das ist ernst genommen worden und es hat vielleicht sogar an der oder anderen Stelle was geändert. Das mag für viele noch nicht ausreichen, aber das sind so kleine Motivationshilfen, dass dieses Potenzial auch wieder zu belohnen.
Bevor wir jetzt Fragen aus Publikum nachgehen, vielleicht nochmal kurz, dass jeder einmal zum Abschluss sagen kann, wie man diese Partizipation gestalten kann, dass zum einen noch mehr Leute mitmachen, dass es tatsächlich mehrheitsfähig ist, was da passieren muss. Dass, wenn Sie da Ideen haben, in ein, zwei Sätzen als Abschluss fände ich das super.
In ein, zwei Sätzen geht es nicht, aber wir müssen tatsächlich Gelingensbedingungen von Partizipation zusammentragen. Die müssen wir abklopfen und dann auch quasi als Grundlage machen für die Angebote, die wir realisieren. Es sollte über Konsultationen hinausgehen und ich glaube, Technik kann da gut bei helfen. Doch noch ganz kurz, das ist dann der zweite Satz, zu dem, was eben halt von Ihnen kritisiert wurde. Ich habe natürlich kein goldenes Bild zeichnen wollen von dem, was jetzt schon alles stattfindet. Das ist vielmehr ein Anspruch, eine Erwartung, eine Hoffnung, dass wir die Richtung gehen können. Und ich glaube auch, dass es machbar ist. Und wir überfordern da, glaube ich, weder Politiker noch Bürgerinnen. Letztlich, wenn wir alles dafür tun, dass diese Prozesse dann auch gestaltbar werden, dass wir sie tatsächlich mitnehmen, für sich auch sich einbringen zu können. Das ist ein Lernprozess, das ist eine Bildungsaufgabe. Und ich denke, das ist etwas, was ein Auftrag ist, den man in die Politik mitnehmen kann und sicherlich dort auch schon bald Umsetzung findet.
Also die Schwierigkeit, die wir hatten und wo man darüber nachdenken muss, wie man das besser gestalten kann, ist eigentlich bekannt zu machen, dass eine Online-Konsultation stattfinden wird. Also das nochmal wirklich in die richtigen Kanäle reinzusetzen. Und da merkt man auch, auf einmal ist man doch wieder bei den klassischen Kommunikationsmitteln, nämlich Lokalradio, lokale Zeitungen und, und. Also das ist hochinteressant, dass dieses Medium doch noch andere flankierende Mittel braucht, um so eine Online-Konsultation bekannt zu machen. Das fand ich am schwierigsten am Anfang zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich, dass alle, die an dem Thema interessiert sind, wissen, es wird in den nächsten 8 Wochen eine Online-Konsultation stattfinden. Und darüber müssten wir uns nochmal beim nächsten Mal beim anderen Thema mehr Gedanken machen.
Also ich denke, Partizipation verläuft eigentlich nur über Organisation. Denn wenn ich jetzt bei Facebook sage, dass ich etwas mag oder nicht mag, dann bin ich davon selber begeistert, dass ich eine Spur im Internet hinterlassen habe. In der Regel hat das aber keine dramatischen demokratietheoretischen Konsequenzen. Man muss das einfach sehen. Insofern könnte ich eigentlich nur empfehlen, dass jeder, der sich nun für Greenpeace, Amnesty International oder die Piraten oder was auch immer interessiert, da auch einsteigt, sich organisiert und tatsächlich dann auch Lobbyarbeit in eigener Sache macht. Lobbyarbeit ist ja nichts Negatives. Die Frage ist ja, welche Lobby nimmt welche Interessen wahr, und ich glaube, das ist ein sinnvoller Weg, und dass das über alle Kanäle genutzt wird, scheint aus meiner Sicht der konstruktivste Ansatz zu sein.
Ja, vielen Dank. ja, also ich würde sagen, Zukunft hat dieses Prinzip vor allem dann, wenn man halt versucht zu vermeiden, halt sozusagen so monolithische Persönlichkeits- oder Nutzerstrukturen zu sehen, sondern wirklich den Menschen in den unterschiedlichsten Situationen halt sozusagen dann versucht, auch politisch mitzunehmen. Und das kann manchmal halt ein junger Familienvater sein, der wirklich überhaupt keine Zeit hat für politische Artikulation, und da muss man sich die Frage stellen, warum ist jetzt sein kurzer Ad-hoc Moment, wo er sich mal einbringt, der muss ja in irgendeiner Weise auch repräsentiert werden. Das heißt also, auf einen Satz gebracht, politische Partizipation sollte nicht so voraussetzungsreich gedacht werden, sondern sollte alle Momente halt irgendwie mitnehmen.
Ja, ich denke, positiv wäre, wenn alle Partizipationsprozesse ernsthaft betrieben werden, wenn sie kein Feigenblatt sind für irgendetwas, wenn wirklich ernsthaft mit allem umgegangen wird, was beigetragen wird, wenn belohnt wird, wenn transparent mit den Ergebnissen umgegangen wird. Und ich glaube, für die Zukunft ist ganz wichtig, dass das auch von allen, die daran teilnahmen, eingefordert wird. Das heißt, dass man sich nicht zufrieden gibt mit einer Online-Partizipation, wo dann die Ergebnisse irgendwo verschwinden. Also dass wirklich auch derjenige, der daran teilnimmt, diese Gestaltung, das Endergebnis mit einfordert und nicht mit sich gestalten lässt, sich nicht ausnutzen lässt, sondern wirklich einfordert, das, was ich hier mache, ist wertvoll, und das muss auch als wertvoll hinten rauskommen.
Vielen Dank. Ganz kurz, weil die Zeit rast. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, da. Ich komme mal nach hinten.
Ja, vielen Dank für die schönen Vorträge und Beiträge. Ich speichere das jetzt mal so ab, dass Sie grundsätzlich sagen, okay, da ist Potenzial drin und so. Mich würde dann interessieren, wie Sie denn mit der Digital Divide umgehen möchten, denn in einer Demokratie muss jeder eine Stimme haben, und zwar genau eine Stimme. Ne? Und wir sehen ja diese Digital Divide, ja, die durch Altersklassen geht, die durch Bildungsschichten geht. Und wie kriegen Sie denn die Migrantenmutter in Duisburg-Marxloh dazu, dass die gleiche Stimme kriegt wie der wissenschaftliche Mitarbeiter, der an seinem Rechner sowieso den ganzen Tag an der Uni sitzt?
Ja, ganz wichtige Frage.
Ja, da ich aus Duisburg komme, bin ich natürlich kompetent, um das zu beantworten. nein, ist Quatsch. Also Sie haben vollkommen recht, das ist ein zentrales Problem. Also die Debatte über Information poor, Information rich, die führen wir ja auch schon seit mindestens 20 Jahren, wenn nicht noch länger. Und es ist natürlich ein Trugschluss, davon auszugehen, dass alle, die wir hier, und ich gehöre ja nun auch zu den älteren Vertretern, die hier schon sitzen, einfach die technische Infrastruktur, die Bildung, auch die finanziellen Ressourcen haben. Alle sagen, Internet kostet kein Geld, aber sich einen Rechner zu kaufen, damit umgehen zu können, vernünftig Englisch zu sprechen, ich meine, das sind ja alles nun Dinge, die man in der Regel ja nicht unbedingt nach der 8. Klasse vorweisen kann. Und aus dem Dilemma kommt man nicht raus. Ich denke, es läuft letztendlich über Bildung und die Schule und die auch Außersozialisationsträger, das geht im Prinzip im Kindergarten los, müssen einfach Voraussetzungen schaffen, dass man da medienkompetent arbeitet. Ob das jetzt nun Pass heißt oder ob das ein Fach Medienkunde ist oder was auch immer, es läuft eigentlich nur über Bildung, und da kann man das Problem irgendwie zumindest anteilig lösen.
Herr Ertelt.
Wer hat das zweite Mikrofon?
Ich habe es nicht eingepackt.
Nein, das dritte meine ich.
Da, alles, okay. Alles klar. Was mir viel mehr Sorge macht, ist, wie kriegen wir auf Dauer den Einfluss von Lobbyisten, ja, so transparent, dass man Entscheidungen nachvollziehen kann. Und es bleibt auch die Frage offen, dass es nicht nur ein Digital Divide gibt, sondern auch einen Stammtisch Divide. Viele Dinge in der Politik werden nach wie vor in Hinterzimmern von Gastwirtschaften, die leider nicht mehr vor Ort sind, getroffen und ebenso nicht nachvollziehbar. Ja, und insofern schließe ich immer welche aus, aber ich kann mich anstrengen, möglichst viele mitzunehmen.
Der Herr Reichert von Liquid Democracy, ich glaube, das ist der Vorsitzende, ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt richtig, hat einen schönen Satz gesagt: Nach der Französischen Revolution war die Analphabetenrate unglaublich groß. Trotzdem hat man neue Beteiligungsformen eingeführt. und hat dann darauf gesetzt, dass die Prozesse der Bildung danach kommen und immer mehr Leute alphabetisiert werden. Also ich denke, auch diese Form der Beteiligung sind nicht sofort für alle und werden es vielleicht auch nie für alle. Wir haben auch heute noch Analphabeten, um bei dem Bild zu bleiben. Aber das sollte kein Grund sein, sie nicht zusätzlich dazuzunehmen. Nie als Einzige. Dafür haben wir einfach schon ein großes Spektrum an Beteiligungsformen, die wir auch nicht aufgeben sollten, nur weil so eine neue dazukommt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nur ein Baustein von vielen, wie das alles gestaltet wird. Ja.
Ich kann sie leider nicht aufstehen, aber ich bin begeistert davon, was Frau Dr. Akün gerade erzählt, mit wie viel positivem Ausblick wirklich solche Aktionen angegangen werden. Also dass Politik inzwischen die Bürgerbeteiligung umarmt. Das ist mein starker Eindruck. Also erstmal danke dafür, dass Sie so offen sind. Sie erzählen aber auch, dass es bei Ihnen durchaus Menschen gibt, die vielleicht ein bisschen kritischer rangehen und nicht so, sag mal, webaffin sind, die hinter Schmetterling, ich weiß nicht, was denken, sich verbirgt. Wie gehen Sie denn mit solchen Ängsten um, mit Ihren Parteikollegen? Wie kann man die auffangen, wie kann man die mitnehmen?
Indem man darüber diskutiert. Ich habe ja gesagt, dass natürlich die Diskussion war zum Beispiel auch in der Projektgruppe, in der wir das Projekt ja auch jetzt dann angefangen, rückgeführt haben, war die Diskussion, ja, was bringt das überhaupt? Also genau die Frage, wird man durch eine Online-Konsultation wirklich Fachleute erreichen, Leute, die was zu sagen haben, oder wird man eben Leute erreichen, die nur sich die Zeit vertreiben wollen? Dann der zweite Punkt als kritischer Punkt, wie seriös ist das Ganze? Also wenn eben nicht man weiß, wen hat man eigentlich da im Netz. Gut, die Leute müssen sich registrieren lassen, aber sie müssen da nicht ihren Namen angeben, sondern irgendwas. Wie seriös ist das? Dann die, daraus folgen natürlich, werden wir das Ganze nutzbar machen können für unsere Zwecke? Und der vierte Punkt, über den wir auch ganz viel diskutiert haben, war das, was auch dann von Ihnen gefragt worden ist hier auf dem Podium, werden wir die auch nicht enttäuschen? Also wenn man etwas anreißt, etwas anfängt, muss man ja auch dementsprechend mit der Transparenz weitermachen. Sie können nicht Transparenz versprechen, die Leute anlocken und dann sagen, das war's, Dankeschön, sondern werden wir das weiterführen können. Und es ist ein Prozess, es ist ein Pilotprojekt und wir sind dabei auch zu lernen. Und zu sagen so, was ist eigentlich, was läuft gut, was ist verbesserungswürdig. Und ich glaube, aber auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, eben wurde gefragt, ist das nicht zu kleinräumig? Eine Konsultation ist nie zu kleinräumig, weil eine Konsultation ja genau zu einer bestimmten Frage, zu einer Fragestellung startet. Da zu schauen, dass man wirklich die Menschen mitnimmt, finde ich ganz wichtig. Und ich denke mal, wir sind noch nicht fertig. Ich denke, das wird Januar, Februar werden, bis wir mit der Strategie auch rauskommen. Aber auch danach, denke ich, ist es wichtig, über diese Plattform weiterhin die Bürger einzubinden und mitzunehmen. Und aus unseren Erfahrungen auch sollten neue Projekte entstehen, da nicht mehr Pilotprojekte sind, sondern genau die Projekte, wie transparent geht die Landesregierung in bestimmten Fragestellungen mit ihrer Politik um.
Konnten Sie denn die Skeptiker bei Ihnen in der Staatskanzlei überzeugen oder sind die nach wie vor eher zurückhaltend?
Wir haben in der Arbeitsgruppe, es wird immer Skeptiker bleiben, das geht gar nicht. Also ich glaube nicht, dass man nur gerade, wenn man, Sie müssen sich vorstellen, die Diskrepanz, hier die ehrwürdige Staatskanzlei mit ehrwürdigen Beamten. Und da kommt jetzt irgendwas ein ganz Modernes und sagt, wir machen eine Website und da kommen also, um uns zu beraten, irgendwie so Mitzwanziger in Turnschuhen da rein und sagen, pass auf, wir machen das so, ich bin der Jupp und ich bin der Meinung und so weiter. Jupp war jetzt natürlich ein Nickname, es gab keinen Jupp, aber ich bin Kölner, deswegen sagen wir Jupp als Nickname immer. Und das ist, man muss erstmal auch diese Diskrepanz, also seit wann müssen wir mit solchen Leuten besprechen, was wir machen wollen? Aber das ist wichtig, weil es ist ein Prozess, wir stecken diesen Prozess drin und wir müssen einfach alte Strukturen, oder ich will jetzt mal ganz vorsichtig sein, wir müssen zu klassischen Strukturen auch neue Wege eröffnen. Also jetzt nicht sagen, das ist alles vorbei, wir machen was ganz Neues, aber neue Wege zu öffnen, finde ich wichtig. Es wird immer welche dabei sein, es werden immer welche dabei sein, die sagen, oh Gott, brauchen wir das denn? Wir haben doch Sachverstand genug oder wir können doch Sachverstand, können wir es immer einkaufen durch Fachleute. Aber ich glaube schon, dass wir es brauchen, weil dadurch eben die Menschen sich auch in der Politik wiederfinden. Und das ist wichtig. Also man muss nicht den Leuten versprechen, alles, was ihr an Vorschlägen macht, wird 1:1 in der Strategie drin sein. Das wäre falsch. Aber sie müssen schon, man muss schon dann wieder ins Netz die wichtigen Gedanken stellen, das ist rausgekommen und sie müssen sich auch in der Strategie wiederfinden können. Also wenn sie das, diese Korrelation nicht hinbekommen, dann sollte das erst gar nicht anfangen, sondern das, was Sie eben sagten, die Leute ernst zu nehmen und nicht zu sagen, wir machen mal so eine Befragung, dann machen wir doch, was wir wollen, das geht natürlich nicht. Also ja. Diese Dinge, aber das sind neue Wege, die ausprobiert werden müssen, aber wenn sie gut sind, meiner Meinung nach sehr erfolgreich sind, weil sie auch das Vertrauen in die Politik ganz anders stärken, als wenn man sich nur bei den Wahlen hinstellt und sagt, wir werden das und das machen. Die Leute merken, auch in den 5 Jahren zwischen den Wahlen passiert etwas.
Letzte Frage. Die ist besser gut.
Ja, dann hoffe ich mal. Herr Kaspers, Sie sprachen ganz zu Beginn einen Punkt an, auf den ich ganz gerne zurückkommen würde. Und zwar sprachen Sie die Diskrepanz oder den Widerspruch zwischen Wahlbeteiligung an und eben der Möglichkeit, die uns heute gegeben ist, sich zu informieren wie nie. Und diese Erfahrung mache ich zumindest im schulischen Bereich, arbeite im Gymnasium eigentlich auch, dass Schüler sich weitestgehend überfordert fühlen angesichts einer Informationsfülle, wie sie momentan auf sie einprasselt, mit der sie groß werden und dem Bewusstsein, dass ihre eigenen Kompetenzen zur Verarbeitung dieser Informationen im Grunde nicht reichen. Das ist das, was unterschwellig ihnen immer wieder vermittelt wird, das, was sie selber fühlen und angesichts dessen, sie ja, sich im Grunde unmündig und nicht genug vorbereitet fühlen, überhaupt zu partizipieren. Sei es auf institutioneller Ebene, dass sie tatsächlich ihr Kreuz machen, oder sei es sich in Blogs tatsächlich zu Wort zu melden. Man fühlt sich nicht souverän genug, nicht kompetent genug und da kommt durchaus auch der Ruf nach einer Expertokratie, wenn man so will, ganz häufig zum Ausdruck. Das heißt, die Frage eigentlich nach vorne in die Runde, ist es überhaupt für Sie denkbar, dass trotz dieser vielleicht nie so denkbar guten Möglichkeit zu informieren, sich vielleicht genau das Gegenteil daraus herausbildet, nämlich ein weniger an Demokratie und Partizipation.
Ja, interessanter Aspekt.
Also ich spreche jetzt mal für den Bereich Protest, den ich dann so ein Stück weit hier repräsentiere. Da ist ja das Problem im Grunde auch ständig. Also es gibt Proteste, die sozusagen eher ad hoc geschehen und wo sich Menschen dann halt sozusagen schnell informieren müssen. Und dann gibt es sozusagen auf der anderen Seite den eher institutionalisierten Kern. Und das würde ich jetzt für den Bereich Protest sozusagen als Synergie begreifen, dass es sozusagen beide Elemente braucht, Menschen, die sich interessieren, die sich einbringen wollen und halt sozusagen, man könnte sie jetzt Agenturen nennen, die sozusagen diese Themen auch aufbereiten, die halt Möglichkeiten stellen und halt eine gewisse Kontinuität herstellen. Und wir hatten ja jetzt auch schon gesagt, dass es halt, sagen wir mal, für den Bereich der allgemeinen Öffentlichkeit so etwas natürlich auch benötigt im Sinne von modernen Journalismus. Und ich denke, dementsprechend, wenn wir über Social Media und Partizipation sprechen, dann sollte man nicht nur so tun, als ob man halt auf der einen Seite die vielen Millionen Menschen halt hat, die sozusagen sich eigenständig informieren, sondern und dann auf der anderen Seite die Politik zum Beispiel, sondern es natürlich immer dort halt eine sehr große Vielfalt an Akteuren gibt. Und ich denke, der Unterschied ist, dass halt hier einfach die Anzahl der Akteure und die Anzahl der Formen, die sie auch bereitstellen, halt ein Stück weit explodiert. Also dort einfach viel passiert und dass das auch sehr wichtig dieser Aspekt ist, also dass der nicht negiert ist, wird und dass der auch okay so ist.
Ja, ich denke, Partizipation ist auch Arbeit. Also einfach zu recherchieren und zu gucken und Vertrauen zu suchen in den klassischen Medien. Ich bin ja noch mit den klassischen Medien sozialisiert worden. Also ich lese regelmäßig die Zeit und die Süddeutsche und da glaube ich in der Regel auch das, was da drin steht. Und wenn ich mich dann zusätzlich informiere, denke ich, habe ich auch die Möglichkeit zu partizipieren und mich zu engagieren. Also insofern kann man jetzt nicht erwarten, dass einem da die Wahrheit quasi übers Internet vermittelt wird. Ich bin da sehr skeptisch. Ich habe den Grund genannt, weil eben die Quellenlage hochgradig uneindeutig ist. Und die klassischen Massenmedien, die haben eben einen zuständigen Redakteur oder einen Journalisten, dem ich dann traue oder auch nicht traue. Und ich denke, wenn man sich da entsprechend informiert, ich meine, bei Arte ist das Problem, dass der Kanal keine Zuschauer hat, weil die alle keine Fernseher haben. Gleichwohl haben wir aber Arte und wir haben Dreisat und wir haben ein unglaublich großes Angebot an Qualitätsmedien. Und ich denke, das ist auch ein Privileg, was man in der Demokratie hat. Und das haben viele andere Länder, die angeblich auch sehr demokratisch sind, auch in der EU so nicht. Und insofern denke ich, sollten wir einfach die Möglichkeiten nutzen, die wir haben.
Ich denke, Demokratie ist nie einfach gewesen und wird's durch diese neuen Technologien wird es auch nicht einfacher. Es ist immer ein Kampf gewesen, das hat man vielleicht auch vergessen. Demokratie ist immer die Selbststeuerung letztendlich. Und wenn man denkt, auf einmal alle 5 Jahre zur Wahl zu gehen oder alle 4 Jahre, je nach Bundesland, je nach Faktor, und das war es ja noch nie. Und ich denke, sicherlich kommen ganz viele Faktoren hinzu und es macht es in unserer Welt nicht einfacher, gerade mit Informationen umzugehen, da muss man dermaßen viel lernen, da kann man ein bisschen was vermitteln auch, da kann man Hilfestellungen geben, da kann man Leuchttürme setzen, die das erleichtern, die Orientierung. Letztlich muss es jeder selber schaffen. Ich denke, Demokratie muss man dran arbeiten und es ist letztlich keine Gefährdung für die Demokratie, was da passiert. Es ist eine Chance und ein zusätzlicher Aufwand, den man treiben muss. Es hält sich vielleicht die Waage, aber auf jeden Fall wird dadurch die Demokratie, denke ich, nicht gefährdet. Man muss sich bewusst sein, man muss sehr aufmerksam sein, man muss es erarbeiten. Aber das muss man eigentlich genau betrachtet schon immer.
Und wichtig natürlich auch, ich habe die Feststellung gemacht, dass viele jüngere Menschen einfach von Erwachsenen extrem oft unterschätzt werden und viel mehr mitkriegen, als man vermutet. Und vielleicht hilft das auch einfach, dass selbst die Schüler, die noch nicht offiziell wählen dürfen, sich aber trotzdem da auch beteiligen können. Das ist einfach auch eine Herausforderung, die, glaube ich, viele auch annehmen und wo viele auch gerne mitmachen, weil sie das Gefühl haben, ich kann da was bewirken, obwohl ich noch nicht 18 bin oder wählen kann. Vielen Dank, das war sehr interessant. Applaus